Wir laden zum Candlestick-Dinner. Mit unserem heutigen Gast beleuchten wir die technische Analyse.
This is Marked Inside. From Inside the Market.
Wenn ihr meine Stimme hört, dann ist es wieder Zeit für den Podcast von Marked Inside. Und wie immer wäre es kein gescheiter Podcast ohne meinen geschätzten Kollegen Robert Uhlmann. Hallo Robert.
Hallo KM. Der letzte Podcast liegt ja etwas zurück. Zeit, um im Jahr 2014 wieder richtig durchzustarten. Oder was meinst du?
Absolut. Genau deswegen haben wir uns heute einen Marked Inside-Kollegen zum Interview eingeladen.
Unser heutiger Gast ist nicht nur als Markt Insight-Schreiber bekannt. Als Mitglied von B&K Research analysiert er AGs. Er leitet eine über 100 Millionen schwere AG, ist Tutor und seit kurzem auch noch der offizielle Facebook-Redakteur. Wir begrüßen den Vorstandsvorsitzenden der Trujo Equity Corp. Hallo Kapitalist.
Guten Abend.
Ja, auch hallo von mir. Und da wir dich schon mal zu Gast haben, wollen wir heute mal etwas über dein Steckenpferd reden, nämlich die technische Analyse. Die treuen Marktinsight-Leser kennen ja schon deine Artikel mit den Chartanalysen zu ausgewählten AGs. Was genau ist denn technische Analyse und wie unterscheidet sie sich von einem Fundamentalansatz?
Ja, genau. Wie du schon richtig gesagt hast, ist das so mein Steckenpferd. Der Unterschied ist eigentlich ganz klar. Bei der Chartanalyse achtest du wirklich meistens nur auf die Kurse, die einzelnen Schwankungen und dergleichen, während du bei der fundamentalen Analyse wirklich in die nackten Zahlen reingehst, guckst, wie ist der FP, wie ist der FP 30, wie ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Buchwertverhältnis, diese ganzen Rahmendaten, die vergleichst du da alle und da lässt du den Kurs eigentlich so außen vor, also oder beziehungsweise auch diesen Chart erstmal. Da guckst du dir wirklich nur die nackten Daten an und das ist eigentlich mal so der grobe Unterschied zwischen diesen beiden Analysen.
Die technische Analyse teilt sich ja auf in drei Arten. Da gibt es zum einen die Darstellungsanalyse, die sich mit der Chartdarstellung und deren spezifischer Signale auseinandersetzt. Die Formationsanalyse, die die Lehre von geometrischen Kursverläufen darstellt. Und die Marktanalyse, die Trends und potenzielle Widerstände und Unterstützungszonen mit Indikatoren, Oszillatoren ermittelt. Das klingt jetzt alles recht theoretisch, aber mit welchen Mitteln hat man deiner Erfahrung nach im AG-Spiel die besten Chancen?
Also die besten Chancen hast du ganz klar eigentlich, wenn du es schlicht hältst und das erste erstmal nimmst. Das bedeutet, dass du wirklich erstmal so auf die groben Signale achtest. Du musst jetzt hier wirklich nicht so tief reingehen, wie es vielleicht bei echten Aktien der Fall ist, in der wirklichen Welt sozusagen. Also hier reicht vollkommen die erste Variante aus, die du da gesagt hast.
Die Darstellungsanalyse?
Ja, genau, die Darstellungsanalyse. Ja, die meine ich.
Okay.
Ja, genau, die Darstellungsanalyse, dass wir die dann noch einmal die einfach anschauen. Das mache ich meistens auch immer, dass ich mir erstmal angucke, wie ist die Formation, wie sieht da der Kurs aus. Die anderen Sachen, die kann man dann natürlich mit einfließen lassen nach der Zeit, wenn man da vielleicht schon ein bisschen geübt ist oder man nimmt dann vielleicht auch noch andere Sachen mit rein, wie die Sachen, die wir vom Markttrend zum Beispiel auch immer noch mit da reinfließen lassen oder dergleichen.
Also in deinen Artikeln ist jetzt so die Formationsanalyse jetzt eher nicht so stark drin vertreten oder habe ich da den falschen Eindruck?
Genau, also wie gesagt, ich versuche das meistens immer so auf die
die Basics.
Genau, so ein bisschen runterzubrechen. Ja. Denn es ist natürlich nicht so, dass hier alle User super von der Chartanalyse Bescheid wissen. Deshalb auch immer dieser Verweis erstmal auf diese Basics, die ich dann auch am Anfang ja mal geschrieben habe, dass man da erstmal sich reinliest. Ich versuche das Ganze wirklich ein bisschen runterzubrechen, damit sich auch wirklich die Leser wiederfinden und nicht dann denken, was will der von mir, ich verstehe das alles nicht, dem höre ich nicht mehr zu, das lese ich nicht mehr, das will ich nicht mehr.
Okay,
deswegen gehe ich da so auf die Darstellungsanalyse meistens ein.
Okay, um das Verständnis noch ein bisschen zu erweitern, in deinen Artikeln ist immer wieder von Widerständen und Trends die Rede. Wie erkennt man denn eine Trendlinie bzw. einen Trendkanal und was genau sind Widerstände und Unterstützungen?
Genau, das habe ich ja auch schon in diesem Artikel mal verpasst. Also es ist so, bei Widerständen, ja, das kann man jetzt immer so blöd wie Sprache so sagen. Widerstand ist sozusagen die obere Linie eines Kurses. Da ist immer so auffällig, dass der da irgendwo gegenschlägt, sage ich jetzt mal so, gegen diese imaginäre Linie.
Also wie gegen eine Zimmerdecke quasi.
Genau, quasi so. Das heißt, er kommt nicht drüber hinaus. Du siehst, er bleibt immer da oben stecken, zum Beispiel bei 42 Euro und dann geht's wieder runter, dann geht er wieder auf die 41. Das ist quasi dieser Widerstand, der sich dann da so langsam bildet. Bei der Unterstützung ist es so, das ist genau das untere, das wäre dann zum Beispiel der Boden, dann merkst du dann, er geht einfach nicht unter diesen Kurs von 38 Euro. Er bleibt da stehen, geht dann wieder hoch, zum Beispiel auf die 40. Also, dass sich das in diesem Korridor befinden ist.
Also wie so ein Ping-Pong-Ball, der immer zwischen Boden und Decke hin und her springt.
Genau, das sind dann eben so, dass es immer so hin und her springt. Und bei der Trendlinie ist es dann zum Beispiel so, steigt der Kurs einer Aktie, dann kommt es ja meistens zu so einem Domino-Effekt. Das heißt, die Marktteilnehmer entdecken das Ganze so, dass der Kurs steigt. Die wollen da auch mit einsteigen. Deswegen kaufen viele Leute auch diese Aktie. Und da bildet sich dann meistens auch so ein Trend. Das bedeutet ja meistens, ja, sagen ja auch viele dann, dass sich das alles selber wieder nach oben schaukelt. Und so entwickelt sich dann ein positiver Trend. Also die Nachfrage ist größer als das Angebot. Anders wäre es dann zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, das Angebot ist größer als die Nachfrage. Da haben wir dann auch wieder diesen Domino-Effekt. Die Marktteilnehmer sehen, oh, da sind gerade 1 Million Aktien auf den Markt geschmissen worden. Was will da? Wieso verkauft er das alles? Hauen wir unsere Aktien auch mit auf den Markt, bloß weg da. Das wäre dann so ein negativer Trend. Wie man den jetzt genau erkennt, kann ich euch dann gerne mal anhand eines Beispiels zeigen. Ist halt immer schwer, das alles so wörtlich so rüberzubringen.
An welches Beispiel hast du denn jetzt so gedacht? Wo kann man das jetzt sehen?
Ja, ich habe hier mal zum Beispiel gedacht, wir können ja mal einfach reinschauen gerade beim AG-Spiel.
Ja.
Und da uns einfach mal die Attila Invest AG angucken. Ist ja auch gerade so eine Aktie, wie man auch sehen kann, Top-Tagesvolumen, immer dabei vertreten, sehr viel gehandelt, kein Wunder bei den Stückzahl, die da auch ist. Habt ihr die gerade aufgerufen soweit?
Ja, ja.
Genau. Ja, also da sieht man zum Beispiel jetzt ich gucke mir dann immer so an bei diesen ganzen Kursen, erstmal den Kurs 30 so, was ist da so passiert in den letzten 30 Tagen?
Also den Kurs 30D. Ja,
genau, ja, okay. 30D, genau, dass man da erstmal so reinschaut, was ist da überhaupt passiert im ganzen Monat. Und da sieht man natürlich erstmal am Anfang so am 28., 29. verlief das Ganze bei 39,50 und da kann man auch schon super diese Unterstützung da sehen. Ihr seht ja diese kleinen Zacken da, die da unten sich bilden und da sieht man wirklich, der geht in den ganzen Tagen da nicht unter die 39,50 mehr. Der geht da 39,50, 39,58, 39,64. Da hat sich sozusagen sogar schon so ein Boden da gebildet in diesen Tagen. Ich glaube, das war dann am 28. hier bis zum 1. Da sieht man sogar schon mal so eine super Unterstützung. Danach, dann sieht man schon leicht, dass beim Attila das Ganze ein bisschen aufging. Die Leute haben gemerkt, oh, okay, stecken wir mal Geld rein. Krass ist natürlich hier auch, was einem auf jeden Fall ins Auge springt, ist dann, dass natürlich am 9.2. das Ganze nach unten gesaust ist bei Attila. Warum das so ist, kann man jetzt im Nachhinein ja nicht mehr so nachvollziehen. Man sieht hier natürlich aber auch das starke Volumen, was da auch war in den Tagen. Da scheint wohl viel bewegt worden zu sein. Und da sieht man dann eben auch, dass das Ganze unter diesen 39 Euro, diese, sage ich jetzt mal, imaginäre Linie gefallen ist. Da wären jetzt eben zwei Alternativen gewesen. Entweder Attila sinkt noch weiter, weil eben diese imaginäre Linie unterschritten wurde. Oder die Marktteilnehmer merken, oh, okay, er ist locker unter dieser Linie gekommen, jetzt einsteigen, wieder rauf. Das nennt man eben sozusagen diesen Herdentrieb, dass die Leute dann, mehrere Mitspieler dann eben erkennen, super, Attila ist gerade unterbewertet, kaufen wir.
Also wenn du dir jetzt den Chart vor diesem Einbruch angeschaut hättest, wo hättest du denn da jetzt eine Trendlinie gesehen?
Da hätte ich gesehen, also vor diesem Einbruch sieht man eben so einen leicht positiven Trend. Auch man sieht ja, es geht ja leicht nach oben und da kann man schon so eben diese Trendlinie dann eben zeichnen, so von den 39,50 ging es dann ja leicht hoch bis zu 0,40. Könnte man so eine Linie einzeichnen bis hoch zu diesen 40,80.
Also bei den unteren Extrempunkten?
Genau. Du gehst vom unteren Extrempunkt hoch, dann bist du dann obersten hoch dann. Dann ist das Ganze natürlich dann abgesackt, wie schon gesagt.
Da wurde dann die Trendlinie durchbrochen.
Genau. Da wurde das Ganze, da wurde diese Unterstützung eben unterbrochen. Ging das Ganze wieder nach oben gestellt. Und da sieht man dann auf einmal, ist dann Attila am 11.2. auf einmal wieder bei 41,99. Also oberhalb wieder aller möglichen Trends oder Widerstände der Tage.
Das sieht der Chart ja so ein bisschen aus wie so ein Gummiseil, was man so nach unten zieht dann was wieder nach oben stärker ausschlägt und dann ist er wieder auf dem Trend.
Genau, das ist auch eben das, was ich gemeint habe, dass dann eben viele Leute auf einmal gemerkt haben, oh guck mal, Attila ist gerade super unterbewertet, kaufen wir immer ordentlich zu. Und da wurde ja auch super viel bewegt, sieht man ja auch das Volumen war ja gigantisch hoch, da war bei Attila auf jeden Fall einiges los in den Tagen. Danach ging das Ganze dann ja wieder so langsam nach unten. Und wenn man mal sieht, wenn jemand gerade so guckt, vom 8.2. und danach, nach diesem ganzen Volumentag da, am 12.2. war es ungefähr wieder so auf einer Linie. Also so ungefähr der Kurs, weil er wieder so fast, da sieht man so, da hat sich das Pendel wieder so langsam eingefunden. Wir haben ja diese Überreaktion sozusagen wieder runtergefahren. Der Kurs wieder so halbwegs normal, auf Normalzustand. Das gucke ich mir eben soweit an. Für Daytrader wäre das zum Beispiel ja auch sehr interessant gewesen in diesen Tagen. Da hätte man natürlich einiges an Gewinn mitnehmen können, wenn man da bei diesen 39 einstellt und dann auf einmal wieder bei den 41 rausgeht.
Als Daytrader schaut man sich aber wahrscheinlich eher diesen 48-Stunden-Chart an.
Das ist eben eher erstmal dieser grobe Überblick bei diesen 30 Tagen, dass man so ungefähr erstmal abhellen kann, gut, wo befinden sich momentan so ungefähr diese Unterstützungslinien, diese Widerstandslinien, wo befinde ich mich momentan. Und dann geht man eben über zu diesem 48-Stunden-Chart, so wie du es schon gesagt hast. Und da erkennt man dann natürlich wieder so, das Ganze ist natürlich noch wieder feiner aufgedröselt. Und erkennt man natürlich wieder so ein paar andere Muster, die dann noch, aber im Grunde genommen genauso ähnlich sind. Ist das soweit für euch verständlich oder schon wieder etwas zu komplex?
Also ich fand es jetzt bis jetzt noch sehr verständlich. Ich finde generell an dem Attila-Chart, beim 30-Tages-Chart auch sehr interessant, wieder so ein Aufwärtstrend, dann so nach dem 17.2. dann direkt in so einen Seitwärtstrend überschwingt, der sogar, sogar so ein bisschen fallend ist eigentlich, wenn man jetzt die unteren Punkte verbindet.
Genau, da hast du auch schon wieder was angesprochen. Genau, das, nach diesem super steilen Aufstieg da ging es erstmal wieder runter, diese Marktkorrektur, dann ging es dann wieder so leicht nach oben. Dann ja wieder dieser Seitwärtstrend, also diese negative Trendlinie, die da geschaffen wurde. Man sieht ja auch ganz klar, er geht ja auch nur noch wieder so über die, ja, er pendelt jetzt wieder so zwischen dieser 41, 30 bis 42 so ungefähr. Ja. Das heißt, er kommt jetzt ja auch heute ja wieder, ist also bei den 42,10 so, da merkt man, dass jetzt wieder dieser Widerstand, der da ist. Die Leute wollen irgendwie anscheinend nicht mehr über diese 42, 43 Euro rübergehen. Da ist so eine Hürde da. Das sieht man ja auch. Dann, wenn man in diesen Kurs 48-Stunden-Tag eben nach 48 reingeht, dass da eben auch eben dieser Widerstand da ist, dass da nichts über 43 Euro heute ging oder gestern. Da hat man dann eben auch nochmal diese Trends, die da gesehen wurden. Interessant ist eben diese Kursanalyse vor allem, wie gesagt, für Daytrader. Deswegen da eben auch ein super Mittel, wenn man so diese 48-Stunden-Chart reinkommt.
Da ist dann ja eigentlich sowieso die interessanteste Fragestellung, wenn man jetzt diese Widerstände, die Trends, die Unterstützung alle bestimmt hat, was ist denn das konkrete Handeln dazu? Aber bevor du das beantwortest, müssen wir mal ganz kurz in die Werbung schalten.
Die Winter werden länger. Das Wetter nasser und kälter. Schlechte Bedingungen für jedes Automobil.
Doch Rettung naht. Juhu! Die vierbeinigen Mitarbeiter von Martin und Co. legen jedes funktionstüchtige Kfz in 0,nix lahm. Schäden jeder Art an Mensch und Maschine.
Juhu! Hat dein Auto noch keinen Schaden? Komm zu Martin.
Martin und Co. AG.
Jetzt noch an der Börse.
Da sind wir wieder bei dem Podcast von Marktinsight. Unser Gast ist heute Kapitalist. Kapitalist, vor der Werbeunterbrechung habe ich dir die Frage gestellt, wie man dann durch die Trends und Widerstände gewinnbringend handeln kann. Vielleicht kannst du das dann jetzt nochmal an dem 48-Stunden-Chart von der Attila Invest erläutern, wo man jetzt als Daytrader dann da so seine Orders setzen müsste.
Ja klar, kann ich gerne machen. Also grundsätzlich ist es so, dass man als Daytrader erstmal schauen sollte, dass man auch eine Aktie erwischt, wo das Volumen auch relativ hoch ist.
Das ist die Attila Invest ja nicht schlecht.
Wollte ich gerade sagen, das ist auch meistens so bei den Top 20 AGs meist also immer gegeben, sage ich jetzt mal so. Da hat man schon so ein Volumen, wo man am Tag dann auch wirklich die Aktie noch wieder los wird. Das ist wieder bei diesen neueren AGs oder dergleichen etwas schwieriger, dass man da auch wieder Daytrades mit platzieren kann. Hat man eine Aktie gefunden, wo das Volumen sehr hoch ist, zum Beispiel wie jetzt bei Attila, dann, wie gesagt, guckt man erstmal einen 48-Stunden-Chart, was ist da so passiert. Hier sieht man dann vor allem bei Attila ja, dass das Ganze mal bei 41,40 war, also relativ weit unten schon mal, dann aber auch mal hochgeschnellt ist auf die 42,40 Euro. Da sieht man dann natürlich schon diese Spanne, die da war. und auch, was da für Chancen dahinter stecken für den jeweiligen Date später. Da müsste man halt einfach dann eben zur richtigen Zeit dann eben auch eine Order setzen. Ich empfehle dann meistens immer so diese Widerstände, die man hier sieht, so als Orderpunkt auch vielleicht mit einzubeziehen.
Also du meinst eine Buy-Order?
Genau.
Aber wahrscheinlich etwas drüber zu setzen, oder?
Ich würde dann immer so etwas drüber über diese Unterstützungslinie setzen.
Ja.
Hier zum Beispiel bei Attila siehst du hier einen 48-Stunden-Chart erwartet, aber die Unterstützungslinie war so ungefähr bei diesen 41, 76, da waren zwei Spitzen. Dass man da vielleicht einfach so diese Buy-Order so bei 41, 70 bis 41, 90 setzt. Mhm. Und dann eben hofft, dass jemand da etwa verkauft und dass man dadurch dann eben auch den Gewinn macht. Man kann natürlich auch schon gleich per Brief kaufen. Da sollte man natürlich dann eben auch aufpassen, wie wirklich dieser Höchststand am heutigen Tage war. Jetzt zum Beispiel Attila für 42, 40 zu verkaufen, macht ja nicht so wirklich Sinn, wenn auch Attila wirklich...
Das ist eigentlich genau das, da der Höchststand der letzten 48 Stunden.
Genau. Genau, da machst du heute, also im heutigen Verlauf laut Chart eben nicht mehr wirklich viel Sinn, dann noch per Daytrade einzusteigen. Da müsste man die Buy-Order eben weiter drunter setzen. Man kann sich das Ganze natürlich auch noch im Orderbuch anschauen. Da sieht man ja auch nochmal, wie die Orders da gesetzt sind. Und da ist es eben auch ganz klar so, dass die Leute alle so bei 42, 40 verkaufen wollen. Und die Buy-Orders natürlich auch relativ eng hier bei Attila sind, da dass eben so viele Aktien auch gehandelt sind.
Ja, also da geht es dann gleich bei 42, 50, 42, 61. Ja. Da sind überall schon größere Orders gesetzt.
Genau, die Buy-Orders sind ja aber auch immer relativ hoch, wie man zum Beispiel auch sieht, da ist ja eine für 42.
Also hoch vom Volumen her, meinst du?
Volumen her, genau, okay. Genau. Da ist zum Beispiel bei 42,11 einer für 3 Millionen, der Aktien kaufen will. Da kommt natürlich dann mit seiner eigenen Buy-Order, die dann ungefähr bei der Unterstützungslinie so sein sollte, nicht mehr ganz so weit, wenn da einer vorher erstmal die 70.000 Aktien kauft.
Ja, das ist ja interessant. Das bildet ja eigentlich dann auch so einen Widerstand, den man jetzt im Chart so direkt nicht unbedingt gesehen hat.
Genau. Das ist ja dann auch so ein Widerstand, der im Orderbuch dann auch ersichtlich wird, dass man da auch mal wirklich reinschaut und sieht, okay, Daytrading ist hier möglich, aber ich müsste vielleicht dann doch höher einsteigen, dass ich nicht diese Unterstützungslinie da mit einbeziehen kann, ist manchmal dann eben so der Fall, wenn dann eben wirklich solche riesigen Order dann platziert wurden. Da muss man darauf achten.
Wie sieht denn jetzt der Chart aus, sagen wir mal, kurz bevor er ausbricht oder kurz bevor er einbricht? Gibt es so bestimmte Konstellationen, woran man sehen kann, jetzt müsste eigentlich bald mal wieder so ein Ausbruch oder Einbruch kommen?
Ja, da kannst du dann eben wirklich so auf diese Trendlinien wieder so schauen. Da siehst du dann ja wirklich, wenn dann immer so ein langfristiger Trend ist, oder eben auch diese Widerstände gebrochen werden.
Also langfristig ist das jetzt in dem 48-Stunden-Bereich oder auf dem 30-Tages-Bereich?
Das bezieht sich natürlich auf den 30-Stunden.
Okay.
30D-Kurs natürlich.
Okay.
Also bei 48 müsstest du dann wirklich schauen, dass da vielleicht so Widerstände gebrochen werden. Oder dass da ganz oft da dran scharf, wenn da zum Beispiel jetzt in den letzten 48 Stunden ganz oft so bei diesen 42-40 ist, dann ist natürlich die Chance oder auch eben die Konstellation meistens so, dass er auch wirklich dann die nächste Zeit darüber kommt. Das ist kann natürlich zutreffen, muss natürlich aber auch nicht. Also das ist immer so, Chancen-Risiko-Verhältnis, wie sich das am besten jeder interpretiert das manchmal vielleicht auch anders.
Damit also wenn man sich so jetzt die Extrempunkte verbindet, dann hat man ja oben eigentlich so eine quasi Gerade.
Genau, da hast
und
du
unten haben wir jetzt aber schon so eine Steigung drin, also seit irgendwie, 12 Uhr oder sowas.
Ja, genau, da geht das hier irgendwie bei 41, 36, dann ja schon so langsam jetzt hier hoch, bei diesen 41, 67, so bei diesen Tiefpunkten. Da sieht man schon wirklich, da war eben diese Steigung da in 48 Stunden, dass man da eben auch dann selbstverständlich da in der Zeit auch wieder die Sachen da verkaufen kann. Aber so ein wirklicher Ausbruch nach oben ist halt momentan dann eben da nicht gegeben, weil wie du schon gesagt hast, diese Linie da einfach da ist, diese imaginäre Linie. Und solange da das nicht durchbrochen wird, ist auch eben der Ausbruch nach oben sozusagen unrealistisch oder nicht gegeben.
Okay.
Also es müsste eben diese 42, 40, sag ich mal, diese magische Grenze durchbrechen, bevor es da erst wieder ein bisschen weitergeht.
Okay, jetzt haben wir ja noch zusätzlich zu diesen zu diesen tagesaktuellen und monatsaktuellen Charts ja auch noch die Candlesticks. Das ist eine ganz andere Chart-Repräsentation. Benutzt du die aktiv zum Daytraden?
Also aktiv zum Daytraden jetzt nicht. Ich kombiniere die meistens mit den normalen Charts. Die normalen Charts, ja, da gewöhnt man sich eben schneller dran. Diese Candlesticks zeigen natürlich auch sehr viel, sind auch sehr aufschlussreich. Aber ich, wie gesagt, ich kombiniere das meiste dann eben so.
Kannst du kurz für vielleicht die Einsteiger bei den Candlesticks kurz erklären, wie so eine Kerze, also was das bedeutet?
Mhm, klar, kann ich selbstverständlich machen.
Das wäre super.
Also es ist so, die Candlesticks zeigen einmal die Öffnung, dann eben das Hoch, das Tief und den jeweiligen Schlusskurs. Mhm. Dadurch hat man dann schon so eine Reihe auf, sieht man dann schon so weit, wie das Ganze aufgebaut ist. Die Kerzen, ja, sieht man ja entweder so eine Lunte, das geht dann nach unten, oder so ein Docht, das geht nach oben. Deswegen heißen die auch überhaupt Candlesticks. Beim Kerzenkörper ist es dann eben so, wenn das schwarz ist, dann war der Schlusskurs unter dem Eröffnungskurs.
Mhm. Das heißt, über den Tag über ist der Kurs gefallen?
Genau, der ist den Tag über gefallen. Das war negativ, der Tagesverlauf. Wenn der Tagesverlauf natürlich positiv ist, dann ist der Kerzenkörper weiß. Bei der Attila sieht man zum Beispiel so, da waren halt ziemlich viele negative Sachen im Tagesverlauf eben, wodurch das Ganze dann auch ein bisschen gesunken ist, die Tage. Also wie gesagt, der Candlestick ist halt auch sehr nett anzusehen, weil es eben das Stimmungsbild der Börsenteilnehmer auch ab und zu widerspiegelt in der Sinne. Also ein wichtiges, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Analysemittel, um das Ganze mit den anderen zu kombinieren.
Kannst du dann vielleicht so mal konkret an dem Chart sagen, wo man jetzt etwas sieht, was man in dem anderen Chart da nicht sehen kann oder was da stärker in dem Candlestick-Chart irgendwie hervorspringt?
Ja, bei Attila fällt einem auf jeden Fall als erstes beim Candlestick auf die verschiedenen Farben, wie ich ja schon gesagt habe. Das eine zum Beispiel schwarz markiert, da sieht man ja auf jeden Fall schon mal, da war ein negativer Trend an dem Tag, also ein negativer Schlusskurs. Zum anderen fällt einem da eben aber auch eben diese weißen Körper auf, wie ich das Ganze ja auch eben schon erklärt habe. Ich kann das Ganze ja nochmal konkretisieren, zum Beispiel am 9.2. Da sieht man ja am Anfang einmal die Zahlen 38,7 bis 40,8.
Also wenn man mit der Maus auf den Körper geht, dann kann man das im Mouse-Over sehen. Also 38,7 bis 40,8, das heißt genau. Was?
Das bedeutet jetzt, das war der Höchstkurs an dem Tag.
Also und die 40,8.
Genau, der 40,8, okay. das war der höchste Kurs an diesem Tag. Und der Tiefskurs war dann eben diese 38,7. Das bedeutet eben, da sieht man schon mal an diesem Tag war dann eben diese Spanne, wie die Spanne eben an diesem Tag war, wie die Aktie, wie häufig die gehandelt wurde, was da hoch und runter ging. Danach, wenn nach diesem Komma, siehst du dann eben diese auch wieder 40,8 bis 39.
Ja.
Und somit siehst du dann ja auf jeden Fall, dass diese 40,8, also auch gleichzeitig der Höchstkurs, war da auch der Eröffnungskurs. Das nach dem Komma ist eben da immer der Eröffnungskurs und diese 39 ist dann der Schlusskurs an diesem Tag.
Das heißt, über den Tag über ist der Kurs gefallen und die Kerze muss schwarz sein.
Genau, das hast du treffend auf den Punkt gebracht. Und man sieht eben, es war an dem Tag, sieht man ja noch gleich diese kleine Lunte da unten, es war an diesem Tag sogar unter diesen 39, bei 38,7 dann ja eben, ist dann ja aber auch wieder auf die 39 dann zurückgegangen, also hochgegangen. Und das ist eben so bei diesen Candlestick-Charts was einem hauptsächlich auffällt und was man bei diesen aktuellen Kursen natürlich nicht rauslesen kann, wie da überhaupt diese Spanne immer ist, was ja. Passiert ist in diesem Tag.
Also du meinst, weil man jetzt statt nur diesem einen Wert in dem Linienchart vier Werte zu dem gleichen Tag hat und dadurch mehr Informationen gewinnt.
Genau, dadurch gewinnst du auf jeden Fall mehr Informationen. Du siehst, wie wurde die Aktien in der Vergangenheit so gehandelt, was war da immer für eine Spanne. Du siehst dann zum Beispiel am 10.2., nachdem da eben dieser große Knick war, sprang das Ganze dann wieder auf den Tageshöchstkurs von 41,92 und endete dann bei 40,89 €. Dadurch dann eben diese weiße Kerze und das gibt dir eben das Signal, da war an diesem Tag auch wieder so eine Menge los an an der Börse, da wurde viel gehandelt. Und wenn wir jetzt hier weiter nach hinten gucken, so ab den 19.2., da siehst du, da sind, das ist das alles schon ziemlich komprimiert, da ist halt ein kleiner Höchstkurs, ein kleiner Tiefkurs, da sieht man eben, dass dieser Handel da nicht so breit aufgestellt war, dieser Spread, also die Geldbriefspanne, war da nicht so gegeben.
Kann man dann sagen, bei diesen Hammer-Formationen, also dieser oben halt diesen großen, beziehungsweise diesen relativ kleinen Körper, weil die den relativ langen Schatten unten haben, dass da versucht wird, der Kurs irgendwie aktiv runter zu prügeln, aber er dann immer wieder, weil am Ende vom Tag dann wieder oben steht, dass es also nicht so richtig gelungen ist, den Kurs zu drücken?
Genau, das kann man auf jeden Fall daraus schließen, dass eben da eben auch viele Verkäufer waren, die versucht haben, das Ganze runterzudrücken, aber auch viele Käufer, die dann das nicht eingesehen haben, gesehen haben, das ist ein super Preis, da kaufen wir ja auch massenhaft. Und des Weiteren kannst du dann eben auch sehen, dass das auf jeden Fall sehr erträglich war für die Daytrader an dem Tag, da eben diese riesigen Spannen da waren. Kann man einfach nur nochmal sehen, wie das in der Vergangenheit so war mit diesen Spannen und wie das ja eben jetzt zukünftig weil Attila zum Beispiel nur noch ja, sehr gering da ist, diese Spanne.
Das heißt doch jetzt als konkrete Anweisung für einen Daytrader, er kann sich angucken, wie weit wurde denn so in den letzten Tagen immer wieder auf den Kurs draufgehauen und auch versuchen, dort auf einem relativ niedrigen Niveau dann Aktien einzusacken, oder?
Genau, exakt. Da kann man dann eben auch nochmal mit reinlesen und dann eben auch sehen, wie war es in der Vergangenheit, wie sieht es momentan aus. Und dann neben dem Candlestick dann eben das Kombinieren mit diesem 48-Stunden-Kurs, dass man da einfach auch nochmal schaut, wie sieht momentan eben diese Unterstützungslinie aus und wie ist momentan auch dieser Widerstand, dass man das mal da einfach nochmal kombiniert schaut, passt das so zusammen und dann eben den besten Preis für sich raussucht.
Und wenn du jetzt sagst, also du berätst einen, der jetzt eher mittel- bis langfristig orientiert ist, würdest du jetzt sagen, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, bei der Attila einzusteigen oder sollten wir im Moment lieber die Finger von lassen, also rein technisch?
Rein technisch ist es so, da kann man sehen, bei der Attila in letzter Zeit hat sich da nicht so viel bewegt. Langfristig, wenn ich da immer schaue, dann gehe ich von dem Candlestick auch leicht darüber eben auf diesen Kurs 30D, dass man da eben auch wieder diese langfristige Geschichte mal im Auge behält. Und da sieht man ja momentan, ist die Attila ja nahezu wieder an seinem Widerstand sozusagen gerade rangekratzt. Momentan würde ich da jetzt ja höchstens als Daytrader einsteigen, erstmal schauen, was sich da noch so ergibt. Da würde ich auf jeden Fall noch warten, bis das Ganze wieder vielleicht zurückgeht auf diese Unterstützungslinie.
Okay.
Seit kurzem schreibst du im Team auf Markt Insight eine spezielle Kolumne, die den Trend des Marktes analysiert. Nach welchen Gesichtspunkten geht ihr da vor und was sind die konkreten Auswirkungen auf die Handelsentscheidungen des Lesers?
Das ist eine sehr gute Frage, genau. Ich zusammen mit Anshu Jain und Löwenstein, wir haben halt zusammen dieses Dreierteam gebildet, um eben, ja, wie du schon gesagt hast, einfach mal so einen Markttrend zu erstellen, eben diese voraussichtliche Entwicklung der Nachfrage auf einen Markt eben zu bestimmen. Und als Indikatoren benutzen wir da neben eben zum Beispiel einmal das Depotwert Median, eben aber auch das Verhältnis zu diesen Bargeldbeständen. Wir gucken uns da auch an, wie ist das Ordervolumen in den letzten Tagen gewesen, in der letzten Woche zum Beispiel aber auch. Also da schauen wir uns wirklich den ganzen Markt im Gesamten an, auch zum Beispiel auch die User, wie ist das gestiegen? Da gucken wir wirklich den Gesamtüberblick an, entscheiden das dann eben, indem wir das Ganze auch eingeben. Anshu Jain hat da so eine super Excel-Datei gebastelt, in der das dann eben alles berechnet wird und in der du dann eben auch so eine Zahl am Ende hast, die dir dann erstmal grob anzeigt, wo sich der Markt momentan befindet. Befindet er sich momentan eben in eher so einer Beobachtenposition? Sinkt der Markt momentan oder steigt er momentan? Und mit dieser Zahl gehen wir dann eben ran, noch genaueres dann zu analysieren. Selbstverständlich, wie gesagt, es ist nur eine Excel-Datei, man kann von der Meinung auch ein bisschen abweichen, aber im Grunde genommen versuchen wir es daran zu halten. Für den Leser soll das einfach eben so eine Grundlage sein, dass er momentan sieht, okay, der Markt ist momentan in so einer Findungsphase, vielleicht nicht ganz so doll einzusteigen wie bisher, dass man einfach ein bisschen auf die Bremse tritt oder aber eben auch, wenn man sieht, okay, langfristig ist momentan alles solide, ist es nicht so überbewertet, der Markt, dass man da nochmal wirklich einsteigt momentan.
Wir haben ja da oben auf Markt Insight diese zwei kleinen Bilder, also diese Trendpfeile für die Woche und den Monat. Das gilt dann immer für die kommende Woche und für den kommenden Monat?
Genau.
Wie man sich das positionieren haben wir
immer so, soll? Genau, wir haben das, das hast du richtig erfasst. Das soll halt immer den kommenden Monat abbilden und eben auch wie die aktuelle Woche ist, aber auch wie es dann eben zukünftig momentan aussieht. Wir machen das dann eben so immer abwechselnd, wie man ja vielleicht auch schon gemerkt hat, schreiben wir dann mal Berichte, Ja, und da wird dann eben analysiert, wie der Monat zukünftig aussehen wird, aber auch eben auch rückführend nochmal Stellungnahme zu dem letzten Monat, was da so passiert ist, was da für Sachen am Markt einfach geschehen sind. Und das versuchen wir dann eben einfach erstmal bildlich mit diesen Trendpfeilen darzustellen, dass sobald man eben auf Markt und Zeit klickt, schon mal sieht, gut, momentan, langfristig sieht das alles solide aus, kann ich noch beherzt einsteigen.
Okay, ja, danke für die Einblicke in euer System und ja, vielen Dank, dass du bei uns warst und ich sage tschüss nach Hannover.
Jo, dankeschön. Euch auch noch einen schönen Abend.
Gleichfalls.
Stabilisierung. Der Kurs der Active Software Engineering AG hat sich nach einem gut einmonatigen Abwärtstrend nun offenbar erholt. Gleichzeitig weist die AG, gemessen an der momentanen mauen Marktlage, ein solides FP-Wachstum auf. Einzig der stagnierende Buchwert könnte Analysten Sorge bereiten. Doch sollte auch hier durch ein sehr stark diversifiziertes Depot bald eine Verbesserung zu beobachten sein. Tiefstand. Der Referenzzinssatz für den Anleihenmarkt verbleibt weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. Nach einem Anstieg des Zinses am 19. Februar bis auf 1,34% für die Referenzanleihe fiel der Zins wieder in den mittelfristigen Korridor von 0,9 bis 1,2% zurück. Dabei wird immer wieder auch die Schwelle von 0,9% unterboten. Die Notenbank scheint das Thema aussitzen zu wollen und unternahm bisher keine nachhaltigen Schritte zur Anhebung des durchschnittlichen Zinsniveaus, um den Markt aus seiner Lethargie zu reißen.
Spielend lernen. Die am 21. Februar gestartete Let's Play-Reihe von Marktinsight-Kollege J.R. Ewing erweitert das Angebot an Einsteigerhilfen auf Marktinsight. Erstmals stehen für lernwillige Neulinge informative Video-Tutorials auf YouTube zur Verfügung. Auf ansprechende Art und Weise werden die ersten Schritte für den Erfolg an der Börse gezeigt. Die Videos sind ein voller Erfolg und haben bereits eine beachtliche Anzahl von Zuschauern erreicht.
Hoch umstritten. Nachdem die geplante Kapitalerhöhung der Time to Cry AG die öffentliche Debatte der letzten Tage beherrschte, ist inzwischen mit dem Scheitern der KE auch die Debatte darüber beendet. Der überaus ambitioniert angesetzte Kurs von 30.000 Euro pro Aktie ließ die Emotionen hochkochen, denn CEO Öko konnte bisher das in ihn gesetzte Vertrauen nicht in nachhaltigen Mehrwert umsetzen. Nachdem wir jetzt in den Nachrichten das Thema Kapitalerhöhung schon hatten, wollen wir uns jetzt noch einmal kurz mit der Kapitalerhöhung von der Time to Cry befassen, beziehungsweise mit den Motiven, die da möglicherweise noch hinterstecken können, außer halt mehr Geld zu bekommen. KM, du hattest deine Theorie zu.
Ja, also ich denke, dass die KE von vornherein nicht durchgehen sollte. Also wenn man sich mal die Ausgangslage anschaut bei Öko, also der Time to Cry AG, gab es im Vorfeld der KE starke FP-Verluste. Mhm. Und der Großaktionär von der Time to Cry AG ist die MLM System AG. Und das hat natürlich dem Herrn Medov von der MLM System AG nicht besonders geschmeckt, dass da die starken FP-Verluste von der Time to Cry natürlich auch seinen FP belasten. Es gab die Ankündigung in der Zeitung, dass die Time to Cry AG von MLM übernommen werden sollte. Aufgrund dieser schlechten Performance. Mhm. Aber Medov konnte da nicht genügend Anteile am Markt zusammenkaufen, denn da die CNI Commercial wollte einfach nicht verkaufen, hat dann quasi eine Sperrminorität gehalten und er musste eine Alternativstrategie entwickeln. Meiner Meinung nach sieht die so aus, dass Medov mit der Time to Cry AG so langfristig oder vielleicht mittelfristig schon noch versucht, ein positives FP-Wachstum zu erlangen. Also er hat dann irgendwie mit Öko ausgehandelt, dass er jetzt verstärkt mit Orderregeln handeln soll und ihm wahrscheinlich da an die Hand gelegt, wie diese zu erstellen sind. Und hat jetzt aber auch kurzfristig dann den Kurs stark gepusht. Dann hat Öko diese brachiale KE draufgesetzt, die jetzt ja diesen riesen Wirbel dafür veranstaltet hat. Und MLM hat diese KE aber blockiert und Anteile fallen verkauft und mit diesen Verkäufen natürlich auch dann wieder die Puscherei querfinanziert und vielleicht auch noch ein bisschen Gewinn gemacht. Ich denke mal, dass so eine zweiseitige Strategie, einmal kurzfristig Gewinne durch Verkäufe erlangen und dann halt langfristiger versuchen, den FP von der Time to Cry AG wieder aufzupolieren. Mhm. Wenn jetzt natürlich dieser Abverkauf noch durchgegangen wäre und dann noch was von der KE abverkauft worden wäre, das wäre für Medov das Allerbeste gewesen. Da hätte er nämlich dann auch kurzfristig einen starken FP-Gewinn gehabt und langfristig natürlich jetzt auch noch diese gut aufgestellte AG.
Ja, Also du meinst, obwohl jetzt die KI nicht durchgegangen ist, hat er trotzdem ja, sein Ziel quasi erreicht, den er abverkaufen konnte.
Ja, er hat nicht so viel abverkauft, aber er hat jetzt halt auch nichts groß riskiert. Er hat ein bisschen den Kurs angehoben, was ja nicht so teuer war, und hat ein bisschen was verkauft. Das hat dann so wahrscheinlich vielleicht einen kleinen Gewinn oder die Kosten gerade gedeckt, aber es hat ihm jetzt weder geschadet, es hat ihm auch nicht viel gebracht.
Okay. Ja gut, dann noch etwas zu KIs allgemein. Also ich denke, es ist häufig zu sehen, dass halt bei AGs, die stark durch eine KI gewachsen sind, bildet sich dann ein Plateau beim FP durch zu viel Bargeldbestand, also wenn das nicht investiert wird. Und ich denke mal, generell lohnt sich eine KI, wenn ein Konzept vorhanden ist. Also man sollte wissen, was man mit dem Geld macht. Und eine KI ist dann erfolgreich, wenn man entweder Investoren in der Hand hat, also man hat sich vorher abgesprochen mit Großinvestoren, die einem die KI abkaufen. Das ist halt besonders wichtig, wenn die KI sehr groß sein wird. Und oder es ist halt ein gutes Verhältnis zu den Altaktionären, dass die dann halt nicht durch Sell-Orders sperren. Oder man hat halt eine gute Marktreputation, dass man halt ohne diese Absprachen schon direkt am Markt die KI ganz normal platzieren kann und die dann auch automatisch gekauft wird. Aber das heißt natürlich dann auch, dass man dann den Kurs nicht beliebig hochwählen kann, sondern der muss dann auch in einem gewissen Rahmen sein, dass der Markt dann denkt, okay, das kann ich kaufen, das macht Sinn. Und ich denke, generell kann man das sagen, dass eine KI halt dann erfolgreich ist, wenn man diese Punkte beherzigt. Hast du da noch was zu KM?
Also ich finde gerade das Thema mit dieser Plateaubildung bei dem FP immer ein sehr spannendes Thema. Es gibt halt sehr viele junge AGs, die ein sehr starkes FP-Wachstum haben und dann noch eine teure KE draufsetzen und dann plötzlich in einem riesen Berg von Geld sitzen. Dann das Problem haben, sie sind halt gewohnt, mit kleinen Beträgen zu handeln und nicht mit diesen großen. Und von dem Volumen her können sie halt nur in AGs investieren, die generell nicht so stark mehr wachsen, wie das bei diesen kleinen Beträgen der Fall ist. Und dann kann es durchaus sein, dass eine AG, die sehr stark gewachsen ist, wie zum Beispiel die Marten & Co., dann nach der KE ein paar Wochen lang so einen ganz massiven Seitwärtstrend beim FP hat, weil dieses Geld einfach nicht gewinnbringend investiert werden kann. Du kannst nur in dem Volumen dann nur Anleihen zeichnen, die nicht so viel Zins abwerfen. Und wenn du groß investierst und kaufst über FP, dann kriegst du sogar noch eine Delle in den FP rein. Also das ist ein ganz schwieriges Thema und auch ein Punkt, den man beachten sollte, wenn man eine KE plant, dass man sie vielleicht nicht ganz so groß macht, weil man danach dann wirklich nicht dieses gesunde, lernende Wachstum gehabt hat, wo man weiß, ich mach den Schritt von 50.000 in Orders zu 100.000, 150.000 und so weiter, sondern dass man dann, wenn man das überspringt, da hat man es einfach nicht gelernt und kann nicht, weiß nicht, wie man das Geld gut am Markt unterbringt.
Das heißt, so eine Art Souveränitätsverlust dann, also über das eigene Handeln. Also man ist souveräner, wenn man das nach und nach halt sich erarbeitet.
Ja, und man hat auf jeden Fall die Erfahrung, die hat man, die einem in dem Fall fehlt. Also immer durch diese KEs ist das natürlich auch wieder eine neue Herausforderung, was spannend ist.
Ja, ja, klar.
Man hat halt das Problem, man hat es nicht quasi fließend gelernt. Sondern man ist halt ins kalte Wasser geworfen und dann, das kann halt ruhig mal irgendwie 2 Monate dauern, bis die AG wieder eine erfolgreiche Strategie hat.
Ja.
Ja.
Gut, ich meine, je mehr Geld man in der AG hat, desto größer sie wird, desto mehr muss man halt dann auch konzentrieren zwangsläufig. Also man kann ja nicht beliebig diversifizieren, weil entweder gehen einem die guten Anlagen aus, also das, was man für gute Anlagen hält, hat man ja sowieso nur so eine gewisse Spannbreite. Oder es gibt halt kaum noch andere Investitionsmöglichkeiten, weil die so gnadenlos hochgezockt sind, die eigentlich, also AGs, die eigentlich lohnenswert wären, aber dann halt einfach nicht vernünftig kaufbar sind. Auch nicht in der Menge, wie man sie bräuchte. Und dann halt gezwungen ist, dann zu konzentrieren. Und andererseits hat man natürlich dann einerseits den Vorteil, man kann eine Hebelwirkung aufbauen bei einzelnen Aktien, wo man sagt, okay, die wachsen sowieso sehr stark oder sehr gut, dann kann ich davon mehr profitieren, wenn ich da ein bisschen mehr Geld reinsetze, dann kann ich halt durch kleine FP-Sprünge bei dieser Aktie mehr für mich rausholen. Andererseits natürlich das Risiko entsprechend größer, wenn dann halt da der Einbruch ist oder Stagnation, dann zieht sich das natürlich viel stärker auch in das eigene Depot rein.
Das ist auch immer so ein ganz lustiger Aspekt. Viele denken ja, wenn man mehr Geld hat, müsste man weniger machen, aber so das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Man kann zwar sagen, man legt es nur in Longholz an, aber dann hat man halt auch nicht das Wachstum. Wenn man starkes Wachstum haben will mit großem Volumen, dann muss man sich noch mehr dahinter klemmen, weil man dann wirklich jede Möglichkeit, um irgendwie einen FP-Sprung zu haben, dann annehmen muss und dann nicht mehr sich dann hier verstecken kann und sagen kann, ja gut, ich handle halt ein bisschen mit Newcomern rum, da wird sich schon was ergeben, das bringt nichts, wenn man dann mit diesen kleinen Volumina rummacht. Da muss man schon gucken, dass man auch diese großen Batzen dann wirklich abgreift.
Naja, klar. Und das ist dann natürlich in einem Markt, der gerade sehr mau ist, so wie gerade, relativ schwierig, da große Volumina zu bewegen. Aber naja, es ist trotzdem machbar.
Ist ein schönes Marktumfeld, um zu lernen, wie man auch, wie soll ich sagen, also in einem Seitwärtstrend durch gute Verkäufe noch ein gutes Wachstum machen kann.
Ja.
Gut.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende unseres Podcasts.
Ja, würde ich auch sagen.
Wir danken fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen, bis dann.
63, 64, 59, von wem? Von Regalstapler AG. Na, da wird aber hoch gestapelt mit dem Preis, hä? Okay, der war flach.
Marked Inside. From inside the market. Visit www.markedinside.de for more information.